Erleben Sie den Hydrogen Dialogue Summit and Expo am 4. und 5. Dezember 2024 in Nürnberg. Und seien Sie dabei, wenn die nationale und internationale Wasserstoffbranche die Weichen für einen erfolgreichen Markthochlauf für den Energieträger der Zukunft stellt.
Unterstützt von starken bayerischen und internationalen Partnern bietet der Hydrogen Dialog optimale Voraussetzungen für die erfolgreiche Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an einem der attraktivsten Industriestandorte Europas. Das Programm aus Summit und Expo bietet eine ideale Plattform, um mit Expertinnen und Experten der globalen Wasserstoffwertschöpfungskette in den Dialog zu treten und die neuesten Wasserstofftechnologien zu erleben. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und nutzen Sie den Code HD24BAR. Noch einmal Code HD24BAR.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute ist ein echter Social Media Star hier bei uns zu Besuch, nämlich der Johannes. Hallo Johannes, servus.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt inzwischen zwei Rollen hier habe in diesem Podcast. Aber ja, ich bin auch ein bisschen unverhofft zu diesem der Rolle des Social Media Stars geworden, weil es ist natürlich jetzt ganz verlockend, alles hinzuwerfen und sich nur noch auf irgendwelche Posts zu fokussieren.
Ich würde es nicht machen,
Sachen Johannes, von meinem Leben zu teilen.
Ich wäre das ja unglücklich drüber, wenn du das jetzt machen würdest.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ein tolles Leben ist. Also ich habe jetzt, vielleicht um euch alle abzuholen, wir starten schon wieder mitten ins Thema rein, ohne dass wir wissen, wer sich alles auskennt. Ich hatte vor, ich weiß nicht, war das jetzt eine Woche oder zwei Wochen her, also jetzt seit Aufnahme natürlich, einen Post abgesetzt auf LinkedIn, wo ich so ein bisschen meine Motivation erklärt habe, warum ich denke, Batterien ist nicht die einzige Lösung, sondern es wird irgendwie eine Kombination aus Batterien und Wasserstoff sein. Ich habe da sogar mehrere Posts abgesetzt, also einen über mehrere Themen. Die sind alle schön quasi im Sande verlaufen, ohne allzu viel Aufmerksamkeit. Also halt irgendwie dieses typische Maß an wie viel, paar hundert, paar tausend Ansichten, was man halt auf LinkedIn so bekommt.
Und halt die üblichen Höflichkeits-Likes.
Genau, genau. Und all the best und so weiter.
Ja, genau.
Und dann am Samstag hatte ich einen Post veröffentlicht, wo es um das Energiesystem ging, wo ich auch denke, das ist ja auch ein Grund, warum Wasserstoff meiner Meinung nach auch ein Platz hat, das im Prinzip genau, was der Werner Tilmetz mal bei uns in der Folge irgendwas, also lang ist her zwischen,
so lange
erklärt hat. Ja, aber ich glaube, war wahrscheinlich im Winter oder sowas, also bestimmt ein halbes Jahr.
Ja, bestimmt. Ja.
Dass es gibt halt Zeiten, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht und dann hat man mit den Erneuerbaren irgendwie nur noch 20%, 10% von der installierten Leistung und man muss halt irgendwie diesen Gap füllen, solange man halt sagt, wir wollen wirklich 100% dekarbonisieren und ein CO2-neutrales Stromnetz haben.
Ja.
Und da macht es natürlich Sinn zu sagen, ja gut, warum nicht Wasserstoff nehmen? Wasserstoff werden wir sowieso brauchen. Wir brauchen es für die Industrie, wir brauchen es für da ist man jetzt in den ersten Contested Territory sozusagen.
Ja, genau.
Energietransport. Also warum hängt man da nicht auch noch ein paar Gaskotturbinen hin und lässt die halt dann laufen in der Zeit?
Ja.
Wobei dann natürlich auch die Frage ist, die ich natürlich ketzerisch gestellt habe, warum baut man irgendwie eine Infrastruktur auf, die man dann nur irgendwie 10 Tage im Jahr benutzt.
Ja.
Um die dann im Rest vom Jahr stillstehen zu lassen.
Ja.
Und dieser Post, der hat dann irgendwie die Aufmerksamkeit sozusagen von den richtigen Leuten oder den falschen, je nachdem.
Je nachdem, wie man sieht, ja.
Genau. Auf sich gezogen und es wurde wahnsinnig viel kommentiert.
Ja.
Und das hat natürlich dazu geführt, dass dann irgendwie am Ende knapp, was war das, 28.000 Leute,
ja,
der 28.000 Mal angesehen wurde.
Ja, genau, ich habe es gerade offen, das sind 147 Kommentare jetzt gerade.
Genau.
Also so viele Kommentare hatte ich noch nie, auch nur annähernd bei irgendeiner der Posts,
die ich gemacht habe. Keine Ahnung. Aber ja, einerseits ist halt schön, dass quasi das Thema dann auch vielleicht ein bisschen Beachtung findet,
ja,
und Leute sich darüber Gedanken machen vielleicht, was, wie sinnvoll das ist oder wie nicht sinnvoll das ist.
Ja.
Aber in den Kommentaren, da hat man halt wirklich gesehen, es gibt diese Spaltung im Prinzip von Leuten, ja, die halt sagen, mei, das macht alles keinen Sinn, Batterien, ja, ist das Ein und Alles so ungefähr.
Ja.
Dann gibt es die anderen, die halt sagen, ja, was redet ihr denn über Batterien und Wasserstoff? Schaut euch Druckluft, Kavernenspeicherung mit irgendwie adiabatischer sonst was an. Also wirklich, man sagt, ja gut, ist auch eine Möglichkeit, aber ob die jetzt die zum großen Durchbruch führen wird. Und dann gibt es halt so den einen oder anderen, der wirklich im Prinzip ein ja, Informationen beisteuert.
So. Ja, genau. Ja.
Aber ja, drum haben wir uns jetzt gedacht, lass uns mal diese Podcast-Folge nutzen, um ja, dieses Thema durchzugehen und einfach ja, zu sagen, was ist denn das, was die Leute sich denken, was sie kommentieren, was sie
ja,
im Prinzip, ja, was denen wirklich da auf der Seele anscheinend brennt.
Was mir leider da als erstes schon wieder halt aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Johannes, aber das Erste, was ich mir so gedacht habe, halt typisch so eine Diskussion jetzt im Internet unter irgendeinem Post, es werden als erstes ja, mal sozusagen halt die Messer rausgeholt quasi und erstmal praktisch die Familien jetzt der anderen beleidigt sozusagen, so gefühlt. Ja.
Und immerhin, es gab keine persönlichen Beleidigungen.
Ja.
Abgesehen von halt solchen Statements wie dumm ist das denn, auf diese
Idee zu kommen?
Aber mei. Das ist ja noch in Ordnung.
Genau, also wenn man jetzt das sozusagen mal ausklammert, quasi jetzt halt das übliche Hintergrundrauschen jetzt halt so einer klassischen Diskussion im Internet, dann das, was wirklich dann interessant ist, wie du es ja schon erwähnt hast, was interessant ist, sich anzuschauen, das sind natürlich dann die Beiträge, die dann da auch Argumente oder Informationen hinzufügen zu dieser ganzen Diskussion.
Ja.
Und ich bitte jeden um Verständnis, der diesen Beitrag vielleicht kommentiert hat und sich gedacht hat, so, ich steuere jetzt erstmal hier vor allem jetzt Beleidigungen bei oder sonst was bei, dass wir den jetzt vielleicht nicht in der Episode erwähnen, sondern wir wollen uns auf die fokussieren, die hier wirklich was zur Diskussion beitragen im gewissen Sinne.
Ja, genau. Also, und es ist natürlich schön, dass Leute kommentieren und da auch ihre Meinung beitragen, weil das öffnet natürlich neue Perspektiven. Das ja, muss man schon sagen.
Ja, womit sollen wir denn starten, Johannes? Dir einer von den Kommentaren vielleicht besonders aufgefallen oder irgendwas, was du als erstes da jetzt ansprechen möchtest?
Natürlich, was ich natürlich ansprechen muss, so mein Social Media Star Status wirklich unterstützt hat,
ja,
war, dass dieser Michael Liebreich sogar unter meinem Post kommentiert hat. Also das ist ja fast schon wirklich zumindest eine bekannte Persönlichkeit,
ja,
mit seinen sehr offenen und kritischen auch Statements, ja, zu, ja, wo macht Wasserstoff Sinn und wo macht keinen Sinn. Interessant war, dass der eigentlich, sein Kommentar hat sich so angefühlt, als ob das noch ein, also als ob er eher auf meiner Seite ist, als ob auf der Gegenseite.
Ja.
Wahrscheinlich, weil er dann auch mehrmals zitiert wurde von irgendjemand anderem, der halt gesagt hat, das Wasserstoff ist kompletter Bullshit. Schau dir nur mal die Sachen vom Liebreich an.
Ja.
So ungefähr. Und es ist übrigens so lustig, wie der sich über Wasserstoff lustig macht. Und da hat er sich wahrscheinlich gezwungen gesehen, auch zu sagen, hey, ich sage nicht, Wasserstoff ist totaler Bullshit.
Ja.
Ich sage nur, es gibt Anwendungen, da ist es Bullshit, ja, und es gibt Anwendungen, da ist er gerechtfertigt.
Ja, ist halt wieder, ja, das ist halt wieder so eine Sache, jetzt Internetdiskussion, es wird halt verkürzt, irgendwie halt,
genau,
wo es geht, es wird alles so kurz wie möglich dargestellt quasi und du bist entweder schwarz oder du bist weiß. Aber das ist natürlich eine Diskussion, auf die brauchen wir hier jetzt in unserer Folge nicht aufmachen, sondern das ist quasi ein gesellschaftliches Problem, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Aber ich hatte auch den Eindruck, dieser Post oder dieser Kommentar war ja im Endeffekt sehr fundiert und fokussiert, eben auch, dass man sagt, ja natürlich, man braucht halt eine Backup-Lösung eben halt im Winter, wenn die Sonne nicht scheint. Oder auch zu Zeiten halt, wenn halt der Wind nicht weht. Ja, man muss halt irgendwie speichern, das hilft ja nix. Man möchte nicht sagen, ja, leider scheint die Sonne nicht, jetzt kann ich halt mein Auto die nächsten 4 Monate leider nicht benutzen. Ja, ist halt so. Und auf der anderen Seite natürlich, das ist natürlich die Überlegung, so wie du es auch erwähnt hast, natürlich, wenn ich einen Elektrolyseur jetzt hinbaue und der im Winter halt gut genutzt wird, der wird im Sommer gut genutzt, wenn halt viel Sonne scheint, oder wird vielleicht im Frühjahr und Herbst gut genutzt, wenn halt viel Wind weht, aber wird vielleicht halt im Winter nicht genutzt, wenn keine Sonne scheint, ja, natürlich, dann ist das jetzt nicht ganz optimal für den Business Case von so einem Elektrolyseur. Natürlich, das wäre besser, ja, irgendwie halt, wenn ich den das ganze Jahr sozusagen halt benutzen könnte.
Ja.
Aber diese Entscheidung, ob der Elektrolyseur gebaut wird oder nicht gebaut wird, die kann ja nicht auf der Annahme getroffen werden, dass man sozusagen hofft, dass die Sonne das ganze Jahr scheint.
Mhm.
Sondern wenn ich mir einen Business Case für den Elektrolyseur überlege und zurechtlege, dann habe ich ja schon die Vorgabe oder ich habe ja schon die Annahme auch, dass im Winter halt keine Sonne scheint.
Ja.
Und wenn mein Business Case halt dann nicht aufgeht, ja, dann baue ich den Elektrolyseur nicht. Und wenn mein Business Case dann trotzdem aufgeht, ja, dann baue ich den.
Ja.
Und wenn im Winter trotzdem mal die Sonne scheint, ja super. Aber ich kann ja den Business Case nicht drauf auslegen, sozusagen, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass ich jetzt quasi hoffe, ja, ja, um Gottes Willen, ja, es wird hoffentlich auch im Winter die Sonne scheinen. Ja, ja. Ansonsten geht mein Business Case nicht auf. Das kann ja nicht die Annahme sein.
Genau, und im Prinzip, da in die Richtung, da gab es einige Kommentare, dass das quasi sich alles nur auf Subventionen stützt, dass es sehr teuer wird. Aber das ist im Prinzip der Fall für jegliche Lösung, die man eben einsetzt, um diese Backup oder um diese 2 Wochen im Jahr zu überbrücken. Egal was, selbst wenn man da Solarpaneele aufbaut und dann wie der Werner Tilmitz ja damals gesagt hat, man kann natürlich Solarpaneele aufbauen, dann baut man irgendwie 10-fach über.
Ja.
Den Demand, dann hat man im Sommer 90% Abregelung,
das, ja,
und man kann komfortabel sein Stromnetz decken und im Winter kommt man gerade so hin,
ja,
aber das heißt natürlich, der Strompreis, der steigt um das 10-fache,
ja,
so in der Erzeugung.
Ja.
Und jetzt, da kann man sich dann überlegen, entweder man baut Solarpaneele hin und zahlt halt viel für Solar oder man baut Wasserstoff hin und zahlt viel für Wasserstoff. Oder es gab dann auch noch andere Optionen, die da genannt wurden, von diesen Druckluftsystemen, von also Druckluftspeichersystemen, Heatspeicherung, also Wärmespeicherung, dass man irgendwie im Sommer irgendwas aufwärmt und dann diese Flüssigsalze und im Winter dann nutzt, zum Beispiel Flow-Batteries. Also natürlich, es gibt da alles Mögliche und alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich, dass was immer ich benutze, um das oder baue, um das nur 2 Wochen im Jahr zu benutzen, wird teuer.
Ja, ja, genau.
Und ja, das genau, muss man halt einfach akzeptieren und nicht sagen, ja gut, das ist jetzt alles hier, also das, die Lobby der Ölkonzerne, die Solar totreden,
ja,
will oder sowas.
Ja, die Frage ist halt, ob man sozusagen Anwendungsfälle findet, um aus diesen 2 Wochen, die du erwähnt hast, vielleicht halt, ja, vielleicht 2 Monate oder halt 4 Monate zu machen, indem du halt für den Wasserstoff dann auch andere Bereiche findest, in denen der halt verwendet werden kann.
Ja.
Weil das letztendlich auch diesen 2 Wochen ja zugutekommt, wo der Wasserstoff dann wirklich gebraucht wird.
Ja.
Weil er in dieser Zeit dann einfach entsprechend billiger ist.
Mhm.
Weil, wie du es gesagt hast, der wäre halt natürlich super teuer, wenn der wirklich nur in diesen zwei Wochen gebraucht wird, ja, und sonst nie. Aber wenn ich den ein halbes Jahr brauchen kann, ist natürlich der mittlere Preis entsprechend niedriger. Und das kommt dann auch diesen zwei Wochen natürlich entsprechend zugute.
Ja.
Und das ist ja auch diese Diskussion, auch die der Liebreich immer wieder, glaube ich, aufmacht, dass man natürlich sagt, ja, es gibt eben halt diese Leiter, eben halt von Wasserstofftechnologien. Ja, und es gibt eben halt ganz oben auf der Leiter eben halt No-Brainer oder halt diese Hard-to-Abate-Bereiche, wo ich im Endeffekt nicht anders kann, sozusagen halt als Wasserstoff einzusetzen, halt Zementindustrie und im Endeffekt grüner Stahl. Aber dann geht's die Leiter eben nach unten quasi und es wird ja zunächst mal halt von grün sozusagen nach gelb und irgendwann nach rot. Aber je nachdem halt wie der Preis für diesen Wasserstoff ist, machen diese Anwendungen dann eben doch wieder Sinn.
Ja, wobei ich verstehe die Leiter vom Liebreich ja eher so, dass der rein auch auf Effizienz schaut oder quasi was anders machen. Wo ich auch sage, ja, ganz, ganz wahr ist es nicht, da kommt auch dieser Preis rein, es kommt auch die Komfortabilität rein. Aber ja, das ist vielleicht ein komplett anderes Thema.
Ja, was man, glaube ich, generell halt sagen kann, ist, oder so ist zumindest meine Meinung, diese Ansichten über die Technologie, die sind ja schön und gut und die sind in vielen Fällen ja auch richtig. Ja, auch diese Diskussion um den Wirkungsgrad ist ja nicht falsch. Natürlich, halt, wenn ich davon ausgehe, es kommt Strom aus der Steckdose quasi und ich kann den halt direkt halt in mein Auto laden, ja, natürlich, dann bin ich da wesentlich effizienter unterwegs, als wenn ich zuerst Wasserstoff erzeuge und dann den Wasserstoff ins Auto lade und dann in der Brennstoffzelle wieder Strom draus mache. Ja, selbstverständlich.
Ja.
Aber letztendlich ist eigentlich die Technologie ist ein Aspekt, aber der wichtigere Aspekt ist im Endeffekt die Ökonomie. Wie viel kostet das letztendlich?
Ja.
Und wenn es einfach halt billiger ist als was anderes, dann wird es gemacht. Weil wir in einer Marktwirtschaft sozusagen unterwegs sind, in einer Marktwirtschaft leben. Und da kann man dann entsprechend halt Ansichten über die Technologie haben, wie man möchte. Und da regt man sich ja jetzt halt landläufig ja auch wahrscheinlich auch zu Recht ja gerade drüber auf, eben auch, dass jetzt halt immer noch halt Benzin und Diesel sozusagen halt unschlagbar günstig sind, jetzt nochmal um einiges ja günstiger auch geworden sind jetzt im letzten halben Jahr. Und das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden und viele finden das schlecht und im Hinblick auf den Klimawandel ist das wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung. Aber man sieht halt sehr deutlich, wenn das günstig ist, dann machen das die Leute halt.
Genau, ja.
Also, wie gesagt, das kann man gut oder schlecht finden.
Ja.
Aber letztendlich eben halt, was die Wahrheit dann auf den Tisch liegt, das ist der Euro. Oder das ist der Dollar.
Ja. Und das ist wirklich auch in den Kommentaren so ein Punkt, wo halt viel mit quasi dieser Meinung gearbeitet wird, man muss das doch so machen, weil das ist der Weg quasi.
Ja.
Und das ist auch was ich in privaten Diskussionen immer mal wieder höre, so diese Ansicht. Es ist doch klar, dass Batterie das Effizienteste ist und wir müssen das jetzt machen und eigentlich müsste man Wasserstoff verbieten, weil das quasi Geld abzieht, die man eigentlich in die Batterieentwicklung stecken müsste, um dann noch besser zu werden. Und da wird halt wirklich dieser Gedanke des Marktes eigentlich komplett außer Acht gelassen.
Ja.
Sondern jeder, aber ich meine, das ist halt wahrscheinlich wie auch wieder so ein bisschen die menschliche Art, dass man natürlich gerne die Zukunft vorhersagen will und natürlich gerne richtig sein will.
Ja.
Und drum funktioniert ja auch der Aktienmarkt und Leute, die spekulieren wahrscheinlich. Weil jeder sich denkt, dass so wie er das sieht, ist richtig.
Ja.
Diese Sache, dass der Markt am Ende die Entscheidung treffen sollte und dass das normalerweise zum effizientesten Ergebnis führt, das kommt oft nicht wirklich, wird ausgeblendet.
Ja.
Warum das, da müsste man wahrscheinlich einen Psychologen fragen oder sowas. Ist aber auf jeden Fall interessant, dass man das auch merkt in den Kommentaren.
Ja gut, der Kapitalismus, der hat insgesamt, zumindest so hat man das Gefühl, in der öffentlichen Diskussion ja zurzeit so ein bisschen einen schweren Stand. Und dann sollte man wahrscheinlich jetzt auch Kapitalismus und Marktwirtschaft nicht gleichsetzen, aber es geht zumindest in diese Richtung, habe ich immer den Eindruck. Ich glaube, bei dieser ganzen bei diesem ganzen Spannungsfall sozusagen halt Bekämpfung des Klimawandels, ist man auf so einem Pfad unterwegs, dass man den Eindruck hat, das ist so, ohne mich da jetzt politisch äußern zu wollen, ein linkes Thema sozusagen praktisch. Die Linken praktisch, die wollen den Klimawandel eben halt bekämpfen quasi und die Rechten wollen das verhindern praktisch. Die Rechten sind die mit der Öllobby quasi und die sind praktisch die Technologiefeindlichen. Die möchten alles so erhalten, wie es ist. Zum Beispiel hat man das jetzt auch gerade verfolgt, wo jetzt doch diese Landtagswahlen jetzt in Thüringen und Sachsen waren. Das hast du ja auch mitbekommen sicherlich, Johannes, dass da auch in diese Richtung argumentiert wird. Und das ist aber aus meiner Sicht, ist das ja eine verzerrte Wahrnehmung. Weil warum sollte jetzt die Bekämpfung des Klimawandels jetzt ein linkes Thema sein quasi und dadurch jetzt bedingt sein quasi, dass der Kapitalismus da jetzt ausgeklammert werden muss?
Ja.
Oder dass der Kapitalismus jetzt abgeschafft werden muss quasi oder die Marktwirtschaft abgeschafft werden muss, damit der Klimawandel bekämpft werden kann. Ich denke, es ist ja jetzt mittlerweile schon wirklich jetzt schon wirklich in allen Bereichen angekommen, auch ja das mit dem Klimawandel, ja, da sollte man sich mal Sorgen machen, sollte man Maßnahmen einleiten. Und das ist ja nicht in linken Kreisen nur so, sondern ist ja durchaus auch im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft angekommen, auch dass es halt auf die lange Sicht wahrscheinlich günstiger ist, sich sozusagen halt gegen den Klimawandel zu wappnen oder ihn zu bekämpfen, wie einfach weiterzumachen, wie es ist.
Ja.
Aber dadurch, dass das halt so ein bisschen halt antikapitalistisch und antimarktwirtschaftlich geframed ist, dieses ganze Thema, wird wahrscheinlich das auch immer so ein bisschen halt ausgeklammert quasi. Und deshalb ist auch dieses Fördermittelthema dann so emotional, so ist zumindest meine Sicht, weil man eben dann oft die Meinung hat, ja, man muss das ja jetzt staatlich lenken quasi, weil das ist ja ein Thema auch, das der Markt eben halt nicht regelt, sondern das muss der Staat regeln. Und aus dem Grund müssen wir diese Fördermittelfrage sozusagen halt zentral entscheiden und müssen es in die richtigen Bahnen lenken.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, also wirklich, was auch immer wieder kommt, eben der Gedanke, man muss sich jetzt auf eine Lösung konzentrieren und die machen und alles andere darf nicht sein.
Ja.
Vielleicht, was ich auch interessant fand, war wirklich die Meinung, die immer wieder vorkam, quasi, es ist doch alles Blödsinn, so ungefähr. Wenn man sich über die Jahresverläufe anschaut und quasi einen Durchschnitt nimmt oder Durchschnitt pro Monat nimmt, dann kommen wir doch mit Wind und Sonne ziemlich gut hin. So ungefähr übers Jahr. Also da gibt es dann auch natürlich diesen Vergleich mit der Sonneneinstrahlung und Wind übers Jahr gesehen. Und da gleichzeitig das eigentlich alles relativ schön aus. Muss man schon sagen, da kann man natürlich zu dem Schluss kommen, ja, über welches Problem reden wir denn? Im Durchschnitt passt es doch.
Ja.
Das Problem ist halt wirklich, dass das Stromnetz halt auf die Sekunde passen muss und nicht im Durchschnitt. Und dann gerade, wenn das Lustige ist dann halt, dass dann auch die Leute sagen, ja gut, da gibt es halt den Wintersturm und dann speichert man halt das bisschen für den nächsten Monat. Und dann, ja, brauchen wir doch überhaupt keine Speicherung. Aber dass halt so ein Wintersturm dann auch zulässt, dass du plötzlich zwei Wochen lang nichts mehr hast und dann trotzdem im Durchschnitt noch immer gut dastehst, das sind halt Sachen, die, glaube ich, bei vielen Leuten natürlich nicht im Bewusstsein sind, was natürlich auch verständlich ist, weil wir sind ja, also die meisten von uns sind keine Energienetzexperten, keine Klimaexperten und so weiter.
Ja.
Du redest, also du weißt ja nicht, wie denn die Erzeugung wirklich ist.
Ja. Ja, genau.
Und verstehe ich das, aber es ist halt wirklich ein Punkt, der oft vorkam.
Ja, ist auch eine interessante Frage, ist ein interessanter Aspekt, weil wenn wir uns an diese Situation von vor zwei Jahren im Endeffekt zurückerinnern, in der wir waren, oder sind schon 3 Jahre jetzt mit dem Ukraine-Krieg, Johannes? Oh, sind 2 oder 3 Jahre? Ich glaube schon 3 Jahre.
Gell? 22
bin ich zurück. Ja, genau. Ja. wo wir dann auch ja im Herbst plötzlich diese Diskussion hatten, ja, Versorgungssicherheit, wenn das Gas nicht mehr kommt aus Russland. wie sollen wir den Winter überstehen quasi? Und ja, können wir uns auch gut erinnern, auch dass plötzlich das Wasser im Hallenbad plötzlich kalt war, eben auch, weil jeder sozusagen dann ja zum Sparen verpflichtet war. Und dieses Thema war ja dadurch eben ja befeuert, auch dass plötzlich die Gasspeicher nicht mehr so gefüllt werden konnten. Oder das hat sich im Nachhinein herausgestellt, die waren genauso gefüllt wie immer, weil man hatte halt die Angst, dass die nicht gut gefüllt werden können vor dem Winter. Und wenn man sich jetzt rein auf erneuerbare Energie jetzt verlassen würde, dann würde das ja übersetzt bedeuten, ja, es gibt überhaupt keine Gasspeicher mehr. Sondern man lebt nur noch von dem, eben halt, was jetzt wirklich halt als Sonne oder als Wind uns Mutter Natur sozusagen schenkt. Und man hat überhaupt keine Versorgungssicherheit mehr. Und man ist immer guter Hoffnung, ja, es wird schon reichen, sozusagen. Wenn man sich die Stimmungslage da eben von vor 2 Jahren anschaut, dann würde ich auch sagen, ja, ich denke, da wird wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung nicht mitspielen, wenn man jetzt so sozusagen argumentieren würde. Diese Angst auch, dass das Gas nicht reicht und dass man im Winter seine Wohnung nicht heizen kann, die war vor 2 Jahren ja, ich würde schon sagen, sehr, sehr real. Und da gab es emotionale Diskussionen dazu.
Ja, wobei das ist natürlich ein komplett anderes Thema, weil im Prinzip über diese Heizung und Wärme, da redet man ja noch gar nicht, sondern im Moment geht es ja, also die Diskussion geht ja wirklich nur um das Stromnetz. Natürlich, ja, das kommt dann alles noch mit rein, wenn wir jetzt irgendwie wirklich Schritt für Schritt alle Gasheizungen auf Wärmepumpe umstellen. Natürlich braucht man dann mehr Strom und dann hängt plötzlich die Wärme auch vom Stromnetz ab. Aber ja, da hat man auf jeden Fall Sachen, die man adressieren muss. Und du kannst halt auch nicht sagen, das war auch ein Punkt, der aufkam. Ja, wir regeln das einfach durch flexible Verträge und dann werden die Großverbraucher einfach verpflichtet, dass sie dann abschalten, wenn das passiert. Aber wenn du dir dann sagst, du hast da wirklich so eine Stahlhütte oder irgendwas, wo du halt die Hitze brauchst, oder also eigentlich jede Industrie wird sich das verbieten, dass da der Staat sagt, er ruft jetzt an und in 12 Stunden wird die Produktion abgeschaltet.
Ja.
Weil die müssen ja auch ihre Lieferverpflichtungen erfüllen, die müssen ihre Angestellten zahlen, die können ja auch den Angestellten dann nicht sagen, ja gut, ihr seid jetzt für die nächste Woche arbeitslos, wir können euch auch kein Gehalt zahlen, weil wir ja auch kein Geld einnehmen können. Darum habe ich wirklich das Gefühl, natürlich, es wäre schön, wenn wir das alles super flexibilisieren können, aber da kann man natürlich die Waschmaschine irgendwie dann verschieben, aber du kannst die Waschmaschine oder den Leuten auch nicht sagen, dass sie die Waschmaschine jetzt in den nächsten 3 Wochen nicht mehr benutzen dürfen.
Ja, so ist es.
Da werden sie auch revoltieren.
Ja.
Drum ist die Flexibilität quasi innerhalb vom Tag wahrscheinlich gut. Da kann man einiges machen. Ja. Aber dass man dann irgendwie sagt, jetzt legen wir halb Deutschland mal für die nächsten 2 Wochen still oder auch nur 2 Tage, weil der Wind nicht weht, das ist halt. Da frage ich mich, kann man da den Status als Industrieland dadurch aufrechterhalten?
Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist aber auch gar nicht, glaube ich, was Leute, die so argumentieren möchten. Weil auch da wieder habe ich das Gefühl, ist es ja so ein bisschen ja antikapitalistisch geframed, weil die Argumentation ist ja, dann muss halt die Industrie muss dann halt mal abschalten. Weil das sind ja die bösen CEOs quasi, die da halt Milliarden scheffeln. Und dann müssen sie halt mal eine Woche lang halt weniger Milliarden scheffeln, sozusagen praktisch. Das kommt der Allgemeinheit ja zugute, wenn sie jetzt quasi da mal ein bisschen einen Schritt zurücktreten.
Genau.
Aber das stimmt halt nicht. Das ist ja, wie du es erwähnt hast, da geht es ja um Arbeitsplätze quasi und es verdienen Leute halt ihren Lebensunterhalt damit, auch dass halt so ein Stahlwerk dann läuft. Das ist nicht so, dass sich der CEO da die Taschen voll macht quasi und dann alle noch auslacht. Ja. Sondern es hängen da halt Arbeitsplätze dran. Und wenn man dann jetzt sagt, ja, die Stahlhütte, ja gut, von Dezember jetzt bis März dürfte leider nichts mehr arbeiten, dann sind die Leute halt arbeitslos.
Das wäre ja noch planbar. Also, da könnte man dann sagen, gut, dann stellt man nur Saisonarbeiter ein, so ungefähr. Das Problem ist ja wirklich, wenn da irgendjemand anruft und sagt, so in 10 Stunden ist kein Strom mehr da.
Ja.
Und dann schmilzt oder die Schmelze wird fest und so, dann kannst du ja eigentlich das Stahlwerk so ungefähr natürlich wegwerfen, aber
entsorgen,
ja. Das sind natürlich dann, sagen, da sind wir jetzt ziemlich tief ins Detail gekommen.
Ja.
Ich sehe auch die Zeit ist langsam.
Ja, genau. Da sind wir jetzt ein bisschen ins Labern gekommen, aber das macht ja auch nichts. Das ist ja auch mal gut jetzt sich.
Also wenn ihr euch das anschauen wollt, ihr könnt gern auf diesen Post gehen auf LinkedIn.
Ja.
Wenn ihr euch das anschauen, dann kriege ich nochmal 2 mehr Views. Aber also zum Teil ist es interessant, wirklich die Kommentare zu sehen. Es ist natürlich, zum Teil wiederholt sich auch einiges.
Ja.
Wo dann wirklich Leute was kommentieren, was eigentlich vor 5 Kommentaren schon kam.
Ja.
Aber ja, nichtsdestotrotz, es war eine interessante Erfahrung, würde ich sagen, aus meiner Sicht.
Ja, genau. Wir verlinken euch den Post in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr es euch, wie es Johannes gesagt hat, selbst anschauen möchtet, dann scrollt nach unten und klickt auf den entsprechenden Link. Ihr könnt natürlich auch wie immer auf unserer Webseite vorbeischauen, www.hydrogenbar.de. Mhm. Und mit uns über unsere E-Mail-Adresse in Kontakt treten, kontakt@hydrogenbar.de. Und ansonsten, ja, hoffe ich, es hat euch jetzt nicht allzu viel ausgemacht, dass das jetzt so ein bisschen so eine Laberfolge war in dieser Woche. Aber es war ganz interessant, finde ich, sich mal so, ja, da einfach reinzulesen quasi und mal hier was schnell anzudiskutieren und dort was schnell anzudiskutieren. In der nächsten Woche wird es wahrscheinlich wieder anders laufen. aber genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch am nächsten Mittwoch wieder einschaltet für die nächste Folge.
Genau.
Ja, und dann wünsche ich dir, Johannes, noch ja jetzt sozusagen halt viel Erfolg mit deinem neu erworbenen Ruhm.
Ja, nein, es wird wahrscheinlich die Rückkehr in die Tiefen der normalen Social-Media-Präsenz sein. Davon aus, dass ich jetzt immer 30.000 Views bei jedem Post habe.
Das kann natürlich vielleicht sein, dass die 50 Minutes of Fame jetzt damit schon vorbei sind. Ja,
genau.
Okay, ja, alles klar. Dann eine schöne Woche euch allen. Genießt noch die letzten, ja, man kann schon noch sagen, Sommertage. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit der nächsten Folge. Macht's gut. Ja, bis dahin.
Bis dahin.